den Text vom Psalm nochmal lese. Und wundert euch nicht, die Geschichte hat ein bisschen eine ungewohnte Perspektive. Die heißt nicht nur Geblöke, nicht nur Geblöke. Wir Schafe haben ja bei den Menschen nicht den besten Ruf. Für die sind wir wollige Mitläufertypen, die immer nur auf der Weide rumstehen und blöken. Naja, ein bisschen ist ja was dran. Wenn einer von uns anfängt, dann müssen wir alle einstimmen. Wir können irgendwie nicht anders. Und ich denke, besonders intelligent wirkt das wahrscheinlich nicht. Und vielleicht halten sie uns ja auch deshalb für so dumm, die Menschen. Dumm, naja. Mit manchen Situationen, da sind wir aber auch einfach überfordert. Ein Vetter von mir stand mal draußen auf der Weide, als es gerade geregnet hatte. Es war in der Zeit kurz vor dem Scheren und er hatte eine Menge Wolle mit sich herumgetragen. Und die ist nach und nach nass geworden. Und irgendwann war sie so schwer, dass er einfach umgefallen ist. Wenn die Menschen ihm nicht geholfen hätte, hätte er dagelegen, bis die Sonne all die Wolle getrocknet hätte. Ich kann mir schon vorstellen, was er jetzt denkt. Schafe sind halt dumm. Er hätte sich ja nur unterstellen müssen, schon klar. Menschen machen ja nie Fehler, wenn sie es hätten besser wissen müssen. Aber wisst ihr, manches wissen wir Schafe ganz genau. Zum Beispiel, wohin wir gehören oder besser, zu wem. Morgens ruft uns unser Hirte immer, wenn es aus dem Stall auf die Weide geht. Und dann laufen wir ihm nach, vom ältesten Bock bis zum kleinsten Lämmchen. Aber nur ihm, weil wir seine Stimme kennen. Die könnten wir nie verwechseln. Und wir wissen ganz genau, dass er es gut mit uns meint. Ihr denkt vielleicht, das wäre naiv, aber wir haben immer wieder erlebt, dass er für uns da ist. Auf unseren Hirten lass ich nichts kommen. Klar, manchmal sind wir auch stur und es nervt uns, dass der große Mann mit dem Hirtenstab immer die Richtung vorgibt. Aber wenn wir ihm folgen, dann kommen wir immer zu einer saftigen Wiese mit einem kühlen Bach. Er weiß immer, wo es genug Gras und Wasser für alle gibt, auch wenn der Sommer noch so trocken ist. Manchmal führt der Weg zur Weide auch durch eine dunkle Schlucht und ich bekomme es ganz schön mit der Angst. Hinter jedem Felsblock, hinter jedem Strauch scheint ein Wolf zu lauern. Jeder Schatten ist bedrohlich. Wir drängen uns dann immer ganz nah an den Hirten. Und wenn wirklich mal ein Wolf auftaucht, dann saust sofort der Hirtenstab auf seinen Rücken nieder. Das habe ich selbst schon mal gesehen. Und dann sucht er jaulend das Weite. Selbst wenn mehrere Wölfe in der Nähe der Weide herumstreifen, sie kommen einfach nicht an uns heran, weil unser Hirte da ist. Und ihm zu vertrauen, das ist ganz und gar nicht dumm. Ich selbst hab's auf die harte Weise gelernt, als ich noch ein junges Schäfchen war. Eigentlich bin ich ganz glücklich gewesen damals. Ich war viel draußen, konnte auf der Weide herumspringen, und dann erst die leckeren Butterblumen. Aber mit der Zeit wurde es mir so langweilig. Immer dieselben Wege, dieselben Wiesen. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Als der Hirte nicht hingeschaut hat, da bin ich durch ein Loch im Zaun geschlüpft und dann war ich weg. Immer den Sonnenstrahlen und Schmetterlingen nach. Es war so ein schöner Tag. Überall gab es etwas Neues zu sehen. Was war wohl hinter dem nächsten Hügel und hinter dem übernächsten und dem danach? Und dann wurde es dunkler, Zeit nach Hause zu gehen. Aber ich hatte gar nicht gemerkt, wie weit ich mich von unserer Wiese und von den anderen entfernt hatte. Oh weh, wo war ich nur? Ich dachte, vielleicht sehe ich von dem Hügel da drüben mehr. Aber alles um mich herum, das war mir total unbekannt und es wurde immer dunkler. Und dann hörte ich ein Heulen, erst weiter weg, dann näher. Das mussten Wölfe sein. Wenn nur der Hirte hier wäre, dachte ich. Ich lief in den Wald, hörte Schritte hinter mir. Und dann sah ich den Schatten. Wirklich ein Wolf, und der kam immer näher. Ich lief eine Anhöhe hinauf, so schnell ich konnte, und mein Herz pochte in meinen Ohren wie Donnerschläge. Das Heulen wurde lauter, und ich konnte den Wolf sehen, wie er aus dem Wald lief, und mir hinterher die Anhöhe hinauf, und der hatte mich auch gesehen. Dann war der Weg zu Ende. Vor mir eine tiefe Schlucht, hinter mir der Wolf, und jetzt war er auch nicht mehr alleine. Er hatte noch zwei Brüder mitgebracht, und ihre Augen leuchteten ganz gelb im Dunkeln. Was die für spitze Zähne hatten! Ich wich Schritt für Schritt zurück, und dann bin ich ins Leere getreten und gefallen, immer tiefer, aber der Aufschlag am Boden der Schlucht blieb aus. Etwas hatte mich aufgehalten, aber das hat fürchterlich gepiekst, eine Dornenhecke. Ich hatte mich mit meiner Wolle total in der Hecke verheddert, konnte nicht mehr weg. Immerhin, die Wölfe war ich los, die wollten nicht in die Dornen. Es war stockdunkel und so kalt, so eisig kalt. Ich war so alleine und ich wollte nur noch nach Hause, wollte nie wieder weglaufen. Ich wusste, die anderen Schafe, die waren jetzt warm und gemütlich im Stall. Und dann hörte ich ein Knacken. Waren das wieder die Wölfe? Nein, das klang nach menschlichen Schritten. Ich sah einen Lichtschein, eine Laterne, hörte die Stimme meines Herrn, meines Hirten. Er hat mich gesucht. Hier bin ich. Und dann hat er mich gefunden und aus dem Gestrüpp gezogen. Er legt mich auf seine Schulter und dann hat er mich nach Hause getragen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich war. Ja, so war das. Ihr könnt mir glauben, jetzt finde ich's auf der Weide gar nicht mehr so langweilig. Aber vor allem, jetzt weiß ich, wie wichtig ich dem Hirten bin. Er meint es gut mit mir. Ich lese nochmal den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der erste Punkt, der Herr war sein Hirte. Der Herr war sein Hirte. Welches Tier würden wir als Symbol für einen König wählen? Vielleicht einen Adler, der majestätisch seine Kreise zieht? Oder einen Löwen, den König der Tiere? Die Könige der Geschichte, die haben's gern so gehalten. Das Banner der englischen Könige, etwa Richard Löwenherz, das waren drei gelbe Löwen auf rotem Grund. Und die Heraldik, also die Wappenwissenschaft, die ist so voll mit Adlern und anderen Greifvögeln, dass man die in keinem Zoo mehr unterbringen könnte. Aber welcher König würde sich stattdessen mit einem Schaf identifizieren? Einem friedlichen, wehrlosen Herdentier, das wir ja nicht gerade mit Stärke oder Klugheit in Verbindung bringen. David hat es getan. Der Herr ist mein Hirte. König David war weder schwach noch dumm. Er konnte ausgesprochen kriegerisch sein. Und als er seinem Gott einen Tempel bauen wollte, da musste er sich mit der Vorbereitung der großen Aufgabe zufrieden geben, weil er zu viel Blut an den Händen hatte. Den Tempel hat dann sein Sohn Salomo gebaut. Aber David, der König, der mit Gott lebte, der Fehler machte, aber auch Umkehr und Vergebung kannte, er wird in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Ich denke auch deshalb, weil er wusste, dass der Herr sein Hirte war. Du bist aber auch ein Schaf, eher ein Schimpfwort, nicht wahr? Für einen naiven, schwachen Menschen, der leicht als Opfer herhalten muss. Wie kann David sich damit vergleichen? Vielleicht, weil er seine Kraft, seine eigene, mit den Möglichkeiten Gottes vergleicht. König oder nicht, David war mit seinem Latein oft am Ende. Aber Gott nicht. Hinter dem König David, da stand noch ein viel größerer König. Und hinter dem kleinen, unterschätzten Israel stand ein Gott, der die mächtigeren Völker ringsum in ihre Schranken weisen konnte, der die ägyptische Armee im Schilfmeer ertrinken ließ und Jerusalem mit einem Heer von Engeln umgab, damit das assyrische Heer die Stadt nicht erobern konnte. David wusste, verglichen mit Gott war er schwach. Er bildete sich nichts ein auf seine Stärke und Möglichkeiten. Und weil er wusste, wie viel stärker sein Gott war, konnte er vor ihm schwach sein. Der Herr ist mein Hirte. Der Hirte ist derjenige, der den Ton angibt, der bestimmt die Richtung. König David war demütig genug, die Führung an seinen Hirten abzugeben. Wie schwer das wohl gewesen sein muss für einen Mann, von dem andere Führung erwarteten, zu dem andere aufsahen. Vers 2 und 3 beschreiben, wie der Hirte für seine Herde sorgt. Und das hat David erlebt. Er musste durch schwere Zeiten hindurch. Aber Gott sorgt für ihn. Trotz Verfolgung und Exil, Sünde und Vergebung, am Ende kam alles nach Gottes Plan. Er wurde der König, der für alle kommenden Könige Israels Vorbild wurde. Und in Christus hat sein Thron für immer Bestand. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Gott war bei David, als er sich vor Saul in der Höhle verbarg, als er bei den Philistern Zuflucht suchen musste, als er als König von seinen Feinden verspottet und abgeschrieben wurde. Und wie der Hirte in der Geschichte vom verlorenen Schaf, ging Gott David nach, als er mit Bathseba seine eigenen Wege ging. Nathan konfrontierte den König mit seiner Sünde und auch mit ihren Folgen. Und das war eine harte Wendung. Aber David ließ sich etwas sagen. Er ließ den Herrn weiter seinen Hirten sein. Und Gottes Weg mit David ging weiter. Wie das Schaf angesichts der Wölfe standen David und sein Thron unter Gottes Schutz. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und David blieb bei Gott. Nicht nur als geehrter Gast, dem der Hausherr das Haupt mit Öl salbt und den Becher füllt, sondern für immer. David blieb ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil er keine Fehler mehr machte, sondern weil er aus der Vergebung lebte. Er ließ sich von Gott in Frage stellen. Die Umkehr zu Gott brach ihm keinen Zacken aus der Krone. Er war und blieb Gottes König. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich glaube, dieses Bild vom Hirten und der Herde, das wirkt unheimlich idyllisch für uns. Wir denken an gemütliche Schäfer mit Schlapphut und Heidschnucken auf der Lüneburger Heide. Vielleicht auch an Tiki Küstenmacher und seine niedlichen Schafskartons. Aber ich glaube, so idyllisch ist das Bild vom guten Hirten und der Herde nicht. Zumindest nicht in Israel. Ja, es ist ein Psalm, der eine ganz große Geborgenheit ausstrahlt. Und das soll er auch. Es ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch der tröstlichsten Bibeltexte, die ich kenne. Aber schauen wir auf die Perspektive. Wir sehen die Schafsherde nicht von außen in einer friedlichen deutschen Landschaft, Das wäre idyllisch. Naja, wenn es keine Wölfe gab oder so. Wir sehen durch die Augen eines Schafs in einem Land, in dem es genügend Raubtiere gibt. David selber musste sich als Hirtenjunge mit Löwe und Bär anlegen. Das Schaf ist ganz auf den Hirten angewiesen. Er ist der einzige Schutz in einer übermächtigen Umwelt. Und der Psalm strahlt diese große Geborgenheit aus, weil Gott ein Hirte ist, wie er sein sollte. Er ist der gute Hirte. Er stellt sich zwischen die Schafe und die Gefahr. Er sorgt dafür, dass sie niemals Mangel haben. Er geht ihnen durch das dunkle Tal voran und weicht in der Gefahr nicht von ihrer Seite. Wenn wir so wollen, ist der Hirte der Held dieses Psalms. Die Schafe, die können das nicht sein. Aber mit diesem Hirten sind sie geborgen, mitten in der Gefahr, versorgt, geleitet, behütet. Ein Schaf führt kein friedliches Leben, sondern ein sehr gefährdetes. Aber der Hirte, dieser Hirte, ist seine Geborgenheit. Was können wir lernen von David, von dem Bild des Schafes und des Hirten für unsere Beziehung zu Gott? Das erste, das Schaf, das vertraut dem Hirten. Würde ich sagen, mir wird nichts mangeln? Ich fürchte, meine erste Reaktion angesichts von Schwierigkeiten sind Sorgen. Gewiss, nicht jede Sorge, jede Vorsorge ist falsch, aber nagende, lähmende Sorgen, die sind's ganz bestimmt. Ebenso wie ein Vorsorgen, das sich ganz auf die eigenen Kräfte verlässt. Ich kann von der Sorge gebannt sein wie das Kaninchen vom Blick der Schlange. Und die Sorge und Angst kann so groß werden, dass sie mein ganzes Blickfeld ausfüllt. Shakespeare hat dieses Bestimmtsein von Furcht in seinem Drama Julius Caesar auf den Punkt gebracht. Da schreibt er, der Feige stirbt schon vielmal, ehe er stirbt. Die Tapfern kosten einmal nur den Tod. Von allen Wundern, die ich je gehört, ist dies das Größte, dass sich Menschen fürchten, da sie doch sehen, der Tod, das Schicksal aller, kommt, wann er kommen soll. Hier ist ein Blickwechsel nötig, ein Blickwechsel auf den guten Hirten. Und ich muss kein Tapferer sein, kein Löwe wie der Cäsar, den der Shakespeare hier zitiert. Ein Schaf genügt. Aber ich wünsche mir immer mehr, ein Schaf zu sein, das seinem Hirten vertraut. Ich schaue so schnell auf meine Angst. Das zweite, das Schaf überlässt dem Hirten die Führung. Wir wissen oft selbst genug, wo es lang geht, denken wir. Und Gott ist in unserem Leben oft mehr wie der Beifahrer im Auto. Vielleicht fragen wir ihn hin und wieder nach dem Weg, aber ans Steuer lassen wir ihn nicht so schnell, nicht solange es uns gut geht. Nachfolge ist ein Wort, das gut mit dem Bild vom Hirten und Herde zusammenpasst. Jesus geht voran, wir folgen ihm nach. Er bestimmt die Richtung. Aber es geht hier nicht um ein bloßes Nachahmen. Er lässt uns nicht alleine. Er bleibt unser Hirte, unser Beschützer, unsere Geborgenheit. Und das Schaf bleibt in der Nähe des Hirten. Es ist ausgerichtet auf den Hirten, schaut auf ihn, flüchtet zu ihm, wenn es nötig ist. Im dunklen Tal fällt es uns oft leichter zu erkennen, wie nötig wir den Hirten Jesus haben. Aber auf der Blumenwiese, wenn es uns so richtig gut geht, dann kann ich schon mal leichter den Blickkontakt zu ihm verlieren. Aber auf Dauer geht es nicht. Es ist so leicht, lange nicht an Gott zu denken, so leicht, lange so zu leben, als wäre er nicht da, auch als Christ. Aber ich glaube, Gott ist anders als wir. Er denkt an uns. Der verlorene Sohn hat wahrscheinlich nicht viel an zu Hause gedacht, während er sein Erbe durchbrachte. Aber es wird kein Tag vergangen sein, an dem der Vater nicht an seinen Sohn gedacht hat. Aber ich Ich möchte an der Stelle noch einen Punkt anschließen, weil das war noch nicht alles, was zu Punkt 2, der gute Hirte, zu sagen ist. Für David ist der gute Hirte der Gott Israels, der Gott seiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Für uns wird das Bild vom Hirten noch anschaulicher und unmittelbarer, weil wir es mit Jesus verbinden können, dem menschgewordenen Gott. In Johannes 10,11 sagt er, ich bin der gute Hirte. In Jesus wird Gott Mensch, wird verständlich, greifbar, vorstellbar. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir Jesus anschauen. Der gute Hirte ist Gott. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist Gott der Sohn. In Johannes 10,30 sagt er, ich und der Vater sind eins. Schon bei David hat der gute Hirte für die Schafe gesorgt, hat sie vor Gefahren beschützt. Und Jesus zieht das Hirtenbild aus bis zur letzten Konsequenz. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er steht nicht nur zwischen den Schafen und der Gefahr, er ist bereit, sich für seine Herde zu opfern. Warum? Weil ihm die Schafe gehören. Für sie geht er ins Leiden und in den Tod. Jesus lässt das Bild vom Hirten, der Gefahr, die seiner Herde durch Raubtiere begegnet, tapfer entgegentritt, hier weit hinter sich. David selbst hat als Hirte ja mit Löwen und Bären gekämpft, aber anstelle der Schafe zerreißen lassen, hat er sich nicht. Und auch Gott als der gute Hirte begegnet in Psalm 23 nur als mächtiger Schutz. Das dunkle Tal bedeutet für den Hirten keine Gefahr. Jesus hingegen weiß von seinem kommenden Tod und seiner Auferstehung. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Er ist nicht nur unser Beschützer, sondern auch unser Stellvertreter. Er opfert sich für uns. Wenn wir so sagen wollen, er ist Hirte und Schaf zugleich. Johannes der Täufer sagt von ihm, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Als Gott hat sein vergossenes Blut einen so unendlichen Wert, ein so unendliches Gewicht, dass es die Sünde aller Menschen aller Zeiten abwaschen kann. Und als Mensch ist er einer von uns, nimmt er alle Sünde aller Menschen aller Zeiten auf sich. Kommt sein vergossenes Blut mir und dir zugute. Gott ist weit davon entfernt, nur mächtig zu sein, nur gewaltig und erhaben. Er beugt sich herab, er wird verständlich, menschlich, angreifbar. Er wird verletzlich bis zur Konsequenz von Geißel, Dornenkrone und Kreuz, weil er Liebe ist. Aus Liebe nimmt er uns so wichtig, dass er an unsere Stelle tritt. Er erleidet unsere Strafe, er stirbt unseren Tod, er durchleidet unsere Hölle. Er versöhnt uns mit dem Vater und weil er auferstanden ist, werden wir auch auferstehen zu einem ewigen Leben. Wenn wir an ihn glauben, dann sind wir mit ihm verbunden. Wir sind seine Schafe, die dem guten Hirten auf einem Weg nachfolgen, der im Himmel endet und immer weitergeht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ein Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt, der es nicht nur aufs Spiel setzt, sondern bereitwillig aufgibt, damit die Schafe leben können. Ein solcher Hirte erscheint unserem Verstand nicht sehr realistisch. Ist denn das Leben des Hirten nicht viel höher zu bewerten als das der Schafe? Sind die denn nicht für ihn nur ein Mittel zum Zweck, zum Broterwerb? Ist die Herde nicht ersetzbar? Aber genauso könnte man fragen, was für ein Gott gibt seinen Sohn in den Tod, damit seine Geschöpfe leben können? Wäre es nicht schmerzloser für ihn, einfach eine andere Welt zu schaffen, mit besseren Geschöpfen? Gott handelt hier, Gottlob, nicht so, wie wir es vielleicht vernünftig finden würden. Er liebt seine Geschöpfe, liebt uns so sehr, dass er an uns festhält. Jeder von uns ist Gott einen ganzen Christus wert. Ich glaube, der alte Vers, der spricht es gut aus. Und als du riefst, es ist vollbracht, da hast du auch an mich gedacht. Fällt es uns leicht, uns einen solchen Hirten vorzustellen? Nein, aber ich glaube, es ist ein Hirte, wie ihn sich jedes Schaf wünschen würde. Von Martin Luther wird gesagt, dass er alle Psalmen auswendig konnte. Die meisten von uns kommen da nicht mit. Aber wenn man nachfragen würde, dann wäre Psalm 23 wahrscheinlich der Psalm, den die meisten von uns auswendig wissen. Auch von Jesus als dem guten Hirten haben wir schon oft gehört. Also warum über so bekannte Texte predigen? Und warum zuhören, wenn es um dieses Thema geht? Ich glaube, weil es hilfreich sein kann, diesen Psalm und Jesus als guten Hirten einmal zusammen in einer Predigt vor unsere inneren Augen zu stellen, uns vor die inneren Augen zu malen, damit wir Schafe, die wir uns so leicht nur um unsere Furcht vor den Wölfen drehen oder um unsere Sorge um das Gras und das Quellwasser für morgen, damit wir Schafe uns erinnern, dass der Hirte ja da ist. Wir sind nicht allein. Das wissen wir. Aber vieles, was wir wissen, das muss uns immer wieder zugesprochen werden. Denn der Christus in den Worten des Bruders ist immer stärker als der im eigenen Herzen. Ich glaube, weil es mir und vielleicht auch euch guttun würde, mehr auf die Stimme des Hirten zu hören. Auch darum kann es hilfreich sein. Laufe ich ihm nach und lasse mich von ihm zu grünen Wiesen und frischem Wasser führen? Oder verkrieche ich mich morgens in einer dunklen Ecke des Stalls und überhöre seine Stimme, ganz beschäftigt mit meinen Plänen oder meinen Problemen oder meinen Ängsten? Würde sich nicht vielleicht manches davon in Luft auflösen, wenn ich ihm nachgehen würde, jeden Morgen neu? Und auch wenn sich's nicht auflöst, würde ich mich nicht getrösteter fühlen in der Nähe des Hirten? Und schließlich, warum wollen wir uns das vor die Augen stellen? Ich glaube auch deshalb, weil das ein wichtiger Mosaikstein für unser Gottesbild sein kann, wenn wir Gott uns als den guten Hirten vor Augen malen. Er geht mit uns durchs dunkle Tal. Er gibt sein Leben für die Schafe. Und wenn sich ein Schaf verirrt, dann geht er ihm nach. So ist unser Gott. Er meint es gut mit uns. Auch mit mir, auch mit dir. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr, und so wollen wir dir danken, dass du uns durch jede Dunkelheit vorausgegangen bist und uns durch jedes dunkle Tal begleitest. Wir hören vielleicht die Stimmen der Schafe um uns herum, aber vor allem hören wir deinen Schritt, deinen Hirtenstab, deine Stimme, die uns ruft. Danke, dass du der Hirte bist, der sich zwischen uns stellt und die Dinge, ja, die gefährlich sind, die uns Angst machen. Und danke, dass du unser Stellvertreter bist, der alles getan hat, der sein Leben lässt für die Schafe, der Gottes Lamm ist, das der Welt Sünde trägt. Danke, dass deine Liebe so unvorstellbar ist, so groß. Und danke, dass du gegenwärtig bist, auch im dunklen Tal, auch wenn wir dich nicht fühlen. Amen.